Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin, liebe Fans und Kritiker, Freunde und Mitglieder, Interessierte und Fans des FC St. Pauli. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Podcasts Millerntalk. Und vor allem an Moin, meinem stets wohlgelaunten und mindestens sportlich immer noch so fitten wie gut informierten Kollegen Carsten Harms.
Oh, lieber Rupert, Moin, Moin. Ich war sehr gespannt, was du erzählen würdest, weil wir haben den Part ja heute mal gewechselt. Sonst stelle ich dich ja immer vor und muss mir immer was Neues überlegen, was ich über dich sage. Und deswegen war ich sehr gespannt, was du über mich sagst. Ich sage vielen Dank, also da werde ich sogar ein bisschen rot, wenn du das sagst.
Ja, du warst ja am Wochenende auch sportlich unterwegs, auf jeden Fall in Osnabrück. Und bevor wir uns jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Themen Inklusion, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Fußball und im Speziellen beim FC St. Pauli auseinandersetzen, der FC St. Pauli hat sich auch nachhaltig an der Tabellenspitze festgesetzt. Mit dem 1-1 in Osnabrück, das so ein kleiner Dämpfer war, hatte ich zumindest den Eindruck. Thema Gerechtigkeit, war es denn auch gerecht und wie hast du so den Auftritt an der Bremer Brücke empfunden?
Also erstmal hätte es noch nachhaltiger sein können, sich da oben festzusetzen, nämlich wenn man gewonnen hätte. Auch so sind immerhin 4 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz, das ist schon ganz gut, aber es hätten eben deutlich auch mindestens in dem Spiel 2 Punkte mehr sein können, wenn man in der ersten Halbzeit konsequent gewesen wäre. Wenn du nach Gerechtigkeit fragst, ja, Osnabrück hat eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Dafür, dass es eine Mannschaft ist, die am Tabellenende steht, in Abstiegsgefahr schwebt, haben sie wirklich sich den Mut dann zusammengenommen, den sie in der ersten Halbzeit nicht hatten und haben St. Pauli fast wie keine andere Mannschaft in dieser Saison auch dann in Bedrängnis gebracht und dann auch nicht unverdient den Ausgleich erzielt.
Ja, St. Pauli hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr die Chancen noch nutzen müssen, aber zumindest unser heutiger Gast hat ja die Chancen genutzt, die der Job bietet. Jetzt will man nicht mit Namenswitzen einsteigen, aber wenn man jetzt aus dem Fenster schaut und auch wenn man hier in den Raum schaut, scheint die Sonne heute nicht, denn eigentlich sollte Raik Sonnenschein hier sitzen, der bei St. Pauli zuständig ist für Strategie und Veränderung. Den hat leider eine Corona-Erkrankung erwischt, er lässt aber Grüße ausrichten und ihm geht's zumindest den Umständen entsprechend ganz solide. Er wird aber hervorragend vertreten von seiner Kollegin Franziska Altenrath, die nicht nur die Leitung der Bereiche Strategie, Veränderung und Nachhaltigkeit, korrekt, innehat, sie nickt, sondern meines Wissens jetzt auch die erste Wiederholungstäterin des Millern Talks ist, die zum zweiten Mal hier ist. Du warst vor einem Jahr schon mal da, aber erstmal moin Franziska.
Ja, allerdings, Dankeschön, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, Franziska, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Ihr seid kürzlich für euer Projekt Klartext mit dem Senator Neumann-Preis ausgezeichnet worden. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, eine große Ehre für uns. Der Preis wird vergeben für den Einsatz für ein gleichberechtigtes Miteinander für die Stadtgesellschaft in Hamburg. Und ausgezeichnet wurden Projekte mit einem besonderen Innovationspotenzial im Bereich von Teilhabe und barrierefrei. Wir wurden ausgezeichnet für das Projekt Klartext, was ein holistischer, ganzheitliches Konzept ist für barrierefreie Kommunikation beim FC St. Pauli. Und da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut.
Ja, aufmerksame Hörer wissen bereits, was einfache Sprache ist. Wir haben nämlich beim Abendblatt einen Podcast, einfach Deutsch, der Kollegin Annika Wirz, der sich auch damit befasst. Aber, Franziska, du hast jetzt die Möglichkeit, mal Klartext über Klartext zu reden. Was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist einfache Sprache? An wen richtet sie sich?
Wir beschäftigen uns schon seit langer, langer Zeit mit Inklusion und Barrierefreiheit. Und angefangen hat das mit einem Auftakt-Workshop. Gemeinsam mit Fans und Interessierten haben wir den durchgeführt. Und da kam eben raus, dass insbesondere barrierefreie Kommunikation ein großes Anliegen ist von den Menschen. Das Tolle daran oder was, glaube ich, immer wieder wichtig ist zu betonen, ist, dass die Maßnahmen, die man im Bereich Barrierefreiheit ergreift, für manche Menschen super wichtig ist, damit sie eben gleichberechtigt teilnehmen können, aber tatsächlich ganz, ganz vielen weiteren Menschen nützt, die es vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber eben auch davon profitieren. Das ist erstmal wichtig zu sagen. Und dann haben wir uns eben diesem Thema der barrierefreien Kommunikation angenommen Und Raik, den du ja vorhin schon angeteasert hast, zusammen mit einem weiteren Kollegen, Lennart Förster, haben sich dann aufgemacht und ein Konzept erstellt, um eben die barrierefreie Kommunikation beim FC St. Pauli zu fördern. Für dieses Projekt haben wir dann auch Unterstützung bekommen, unter anderem von der DFL und auch von Vereinsmitteln. Und das Projekt ist letztendlich ein großes Maßnahmenbündel von unterschiedlichen Maßnahmen, die sich eben auch gegenseitig irgendwie befruchten und unterstützen sollten. Dazu gehört, dass wir die Gebärdennamen der Profis auf der Website haben und auch auf der Video-Wall im Stadion. Wir haben, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, das Herz von St. Pauli in Gebärdensprache wird es übersetzt. Wir haben das AFM-Radio, das über OKW empfänglich ist, was eben die Spielverfolgung möglich macht für Menschen, die beispielsweise nicht sehen oder eingeschränkt sehen können. Wir haben 100 Radioempfänger als Leihgeräte, die wir im Stadion ausgeben. Es gibt die gesamte Website in leichter Sprache, das hast du gerade angesprochen, auch als eigene Sprachwelt. Wir haben Newsartikel in einfacher Sprache per KI. Da haben wir ein Tool für entwickelt, was mittlerweile eben auch schon von sehr, sehr vielen weiteren Institutionen genutzt wird, denen wir das kostenfrei zur Verfügung stellen. Und eine Sache, die mich auch besonders begeistert hat an diesem Projekt, ist, dass wir auch sämtliche MitarbeiterInnen geschult haben zur barrierefreien Kommunikation. Das heißt, dass wir pro Fachbereich einen speziellen Workshop konzipiert haben, eingegangen sind auf die Bedürfnisse des Fachbereichs und die KollegInnen somit befähigen, noch barrierefreier zu kommunizieren.
Dennoch, ein Profifußballverein verbindet man mit vielen Dingen, aber nicht unbedingt mit leichter Sprache. Seid ihr da absoluter Vorreiter im deutschen Profifußball?
Ich glaube, man muss immer bedenken, dass so ein Spieltagserlebnis ja nicht erst am Spieltag selbst anfängt. Es geht irgendwie schon vorher los mit der Information darüber und es gibt eben auch nach dem Spieltag noch einige Sachen, die dann passieren, die Nachberichterstattung etc. Deswegen ist eben dieser Ansatz von Kommunikation zahlt eben darauf ein, dass dieses Spieltagserlebnis deutlich mehr ist als der Spieltag an sich. Es gibt weitere Profifußballvereine, die sich eben auch damit beschäftigen, darunter zum Beispiel Werder Bremen oder auch der FC Bayern, VfB Stuttgart, die beispielsweise auch diese Gebärdensprache, die Namen der Profis haben und ein paar weitere Sachen. Tatsächlich war Klartext oder ist Klartext immer gedacht als eine Art Blueprint. Das heißt, dass wir eben das, was wir da entwickelt haben, auch anderen Vereinen zur Verfügung stellen werden, da auch mit anderen Vereinen in den Austausch gehen werden, weil alle Nachhaltigkeitsthemen sind eben Sachen, wo wir irgendwie alle nur voneinander lernen können und es eben wichtig ist, dass wir dort auch zusammenarbeiten. Also was Nachhaltigkeit angeht, stehen wir auf jeden Fall nicht im Wettbewerb.
Das wollte ich gerade fragen. Da ist kein Konkurrenzdenken, dass man, dem gönne ich das nicht oder so, sondern das ist dann schon etwas, was man allen irgendwie seine Erkenntnisse weitergibt. Ja?
Absolut. Ich meine, Nachhaltigkeitsziele stehen ja irgendwie über uns allen und über allen Organisationen und dafür brauchen wir ganz viel Kooperation und Solidarität. Und ich glaube, dieses KI-Tool, das wir entwickelt haben beispielsweise, zeigt das sehr, sehr schön, was wir ja auch kostenfrei zur Verfügung stellen.
Raik hat mir das im Sommer, da habe ich mein Interview mit ihm geführt, relativ schön gesagt. Er meinte da, dass Barrierefreiheit nicht mit Rampen im Stadion aufhört, sondern dass es da eigentlich erst beginnt und man weitere Angebote ausbaut. Ich nehme an, der Preis wird auch ein Ansporn für euch sein, die Angebote auszubauen. Gibt es schon konkrete Themen in Planung, um eine größere Teilhabe am Verein zu schaffen für alle Mitglieder oder Fans?
Genau, also auch in der Kommunikation sind wir natürlich noch lange nicht am Ende. Also auch da gibt es noch weitere Optimierungsbedarfe, die wir angehen. Da geht es insbesondere eben um leichte Sprache in der Alltagskommunikation. Ich hatte gerade schon angesprochen, dass wir unsere Erfahrungswerte teilen wollen im Rahmen der DFL. Das heißt, auch das ist ein wichtiger Hebel, den wir haben. Ne? Also da einfach, dass möglichst alle Vereine diese Maßnahmen für sich umsetzen können. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus, gerade was Infrastruktur angeht, auch was die Prozesse angeht, noch weitere Maßnahmen. Also zum Beispiel, dass wir das Team barrierefrei, das eben ehrenamtlich am Spieltag hilft und unterstützt, da wo es notwendig ist, noch weiter unterstützen, beispielsweise durch einen mobilen Stand. Also Ideen und Vorschläge gibt es und auch Bedarfe gibt es sehr, sehr viele.
Was fängt man mit dem Preisgeld an von 5.000 Euro? Wird es querfinanziert, neuer Stürmer oder so, damit die Torchancen genutzt werden?
Auf keinen Fall. Das werden wir natürlich auch in weitere Barrierefreiheitsmaßnahmen stecken.
Also das ist zweckgebunden, richtig?
Also für uns ist das ganz, ganz klar, dass das zweckgebunden ist. Ich meine, wir werden dafür ausgezeichnet und wir haben noch ganz viel zu tun. Entsprechend werden wir natürlich auch das Geld dafür einsetzen.
Inwiefern ist der FC St. Pauli grundsätzlich gerechter aufgestellt für, ich sag mal, Gehandicapte oder nicht so gut aufgestellte Menschen?
Ich glaube, dass wir da echt einiges bewegt haben in letzter Zeit, aber auch noch ganz, ganz viel vor uns haben. Wir sind da in engen Austausch mit Betroffenen, mit Fans mit Behinderungen. Da gibt es auch einen tollen Fanclub, die Braun-Weiße Vielfalt, die sich gebildet haben, die über 120 Mitglieder haben und eben auch immer wieder sehr, sehr gute Vorschläge vorbringen. Die halten uns auch auf dem Laufenden, was die Spieltagsabläufe angeht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir da echt viel erreicht haben. Es gibt ja in diesem Bereich Diversität und Inklusion gibt es verschiedene Wirkungsfelder. Das eine sind die Fans, aber natürlich auch die Mitglieder, die wir uns anschauen und auch unsere MitarbeiterInnen, weil ich glaube, es ist immer ratsam, wenn man zuerst mal nach innen schaut und schaut, wie sieht es denn eigentlich bei uns aus. Da sind die Leitlinien Diversität für uns ganz, ganz maßgebend, die entstanden sind gelauncht wurden sie im Januar oder vorgestellt im Januar. Und da geht es natürlich darum, wie können wir unsere Belegschaft auch diverser machen, weil auch da haben wir noch einiges vor uns. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal einen mehrheitlich weiblichen Aufsichtsrat, der im letzten Jahr gewählt wurde. Und auch das Präsidium ist ja paritätisch besetzt. Jetzt schauen wir, wie können wir da auch weitermachen in den weiteren Führungsebenen bei der Belegschaft. Aber natürlich gibt es auch noch andere Diversitätsdimensionen, die wir uns vermehrt anschauen wollen. Wir sind auch noch involviert in ein Projekt, das heißt Stallpass. Da geht es darum, Fußballjobs für alle zu ermöglichen, weil die Erfahrung eben zeigt, dass sich Menschen im Fußball bewerben, die eben auch irgendwie aus dem Fußball kommen, beziehungsweise Menschen, die nicht aus dem Fußball kommen, sich eben gar nicht gut vorstellen können, irgendwie für einen Fußballverein zu arbeiten. Ehrlich gesagt war es bei mir ganz ähnlich.
Passt ja, ne?
Genau, ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel für, wie es halt laufen kann, aber das war tatsächlich ja auch viel Zufall. Ich bin ja über ein Beratungsmandat irgendwie an den Verein gekommen, habe ihn so kennen und lieben gelernt. Aber es gibt eben ganz viele Menschen da draußen, die sehr, sehr qualifiziert sind, von denen wir als Profifußballverein sehr profitieren würden, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich bei einem Fußballverein zu bewerben. Und da setzt dieses Projekt an, wo auch noch andere Fußballvereine involviert sind und versucht jetzt eben über Workshop-Formate, Sensibilisierung, Aufklärung, da Möglichkeiten zu schaffen, dass diese Menschen eben zum Fußball kommen.
Bei der diversen Besetzung eurer Belegschaft arbeitet ihr mit Quoten. Geht es da nur um männlich-weiblich oder inwiefern wollt ihr das Ganze diverser gestalten?
Genau, es geht nicht nur um männlich-weiblich. Also es ist natürlich auch immer, das ist etwas, was man relativ gut erfassen kann. Es ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern sind eben Diversitätsdimensionen auch einfach Privatsache. Ne? Also wir sind sicherlich nicht darauf aus, irgendwie alle Menschen irgendwie hinsichtlich jeder Dimension irgendwie zu befragen oder so. Das ist einfach nicht unser Stil. Aber es geht beispielsweise auch darum, wie ist der Hintergrund? Also gibt es irgendwie einen Fußballhintergrund oder nicht. Da haben wir gerade drüber gesprochen, das hat auch mit Diversität zu tun. Diversität hat auch zu tun mit beispielsweise Schulabschlüssen, mit Bildungsabschlüssen, also auch da offener zu werden. Diversität hat zu tun mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, also auch da mehr Flexibilität zu generieren, dass Menschen sich beispielsweise Jobs teilen können, dass Jobs generell in Teilzeit möglich werden, dass auch Führungspositionen vielleicht mal in Teilzeit möglich werden. Also all das sind Themen, um die wir uns beschäftigen. Also wir schauen eigentlich nicht so sehr auf die Diversitätsdimension an sich, sondern mehr wir kümmern uns mehr um die Barrieren, die entstehen und die Diskriminierung, die eben entsteht durch die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Menschen. Und da versuchen wir eben anzusetzen und die systematisch abzubauen.
Wie hoch ist ungefähr der Anteil an, ich sag mal, gehandicapten Mitarbeiterinnen in eurem Verein?
Das ist etwas, was nicht meldepflichtig ist. Mhm. Entsprechend können wir das so nicht sagen. Wir haben mittlerweile, was sehr gut ist, eine Schwerbehindertenvertretung. Das ist aber jetzt auch relativ neu und dadurch hoffen wir, dass eben auch noch mehr Menschen sich melden oder da eben Bescheid sagen und uns informieren, weil das eben auch mit bestimmten, ich will es nicht Vorteilen nennen, aber wenn wir das wissen, dann kann man eben auch auf die bestimmten Bedürfnisse eingehen. Ne? Und deswegen ist das gut, wenn sich die Menschen melden, aber deswegen kann man das leider nicht so genau sagen.
Du hast ja vorhin angesprochen, dass es auch andere Vereine gibt, mit denen ihr da im Austausch steht. Bedarf es eigentlich so einer Zusammenarbeit, um das Thema wirklich flächendeckend anzugehen? Oder ist es für euch erstmal völlig okay, da die Vorreiterrolle einzunehmen?
Naja, ich glaube, Kooperation ist wichtig, weil wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Also wir wollen das nicht nur bei uns machen. Wir geben auch nicht viel um irgendwie eine Vorreiterfunktion oder so. Das ist uns nicht so wichtig. Viel wichtiger ist halt, dass wir schaffen, wirklich Wirkung zu erzielen und Verbesserungen für die Menschen und gemeinsam Barrieren abzubauen. Deswegen haben wir diese Projekte wie beispielsweise Stahlpass mit Wolfsburg und Freiburg. Wir haben ein weiteres Projekt, Leicht Kicken. Da geht es um Sprache auch, ein Wörterbuch. Da sind wir im Verbund mit Hertha, Werder, Dortmund und Schalke und dem HSV. Und es gibt noch weitere Beispiele, wie zum Beispiel ein Demenzkoffer, den wir erarbeitet haben, gemeinsam mit dem HSV auch.
Wie kann man sich das vorstellen, Demenzkoffer?
Da wäre jetzt Raik tatsächlich der bessere Ansprechpartner, aber es geht im Groben, geht es darum, eben dementen Menschen Erinnerungen zu wecken durch eben den Fußball. Das heißt, es gibt einen Koffer, den kann man sich abholen, den können sich Institutionen abholen und da sind Artefakte drin, die eben Erinnerungen auslösen an vergangenen Fußball. Und es hat sich eben gezeigt, dass das sehr, sehr gut wirkt bei Menschen, die von Demenz betroffen sind.
Inwiefern sind das Bilder oder was zum bewegte Bilder oder zum Hören oder?
Genau, unterschiedliche Sachen. Ich glaube, da ist nichts Digitales drin. Das müsste man ja auch aufladen. Also ich hoffe, dass ich da jetzt kein Blödsinn erzähle. Aber das sind unterschiedliche Artefakte, Bilder, aber auch irgendwie Materialien, irgendwie ein Trikot und solche Sachen.
An der Stelle, ich würde gar nicht die Demenz oder angehende Demenz andichten, aber was wäre denn deine erste Fußballerinnerung, wenn du jetzt zurückschaust in deinem Stadion?
Auf den FC St. Pauli bezogen oder
grundsätzlich? Vielleicht auch einfach eine prägende, grundsätzliche.
Das war natürlich das Heimspiel. Ich komme aus Wuppertal und die Bayern haben gegen den WSV gespielt. Ich weiß gar nicht mehr den Anlass, aber ich war sehr klein, hatte Mickey Mouse auf und war mit meinem Vater im Stadion.
Hast du nie gekickt?
Nee, aber mein Bruder hat es, da war ich auch oft unterwegs tatsächlich und Fußball war irgendwie auch in unserer Familie immer präsent.
Wie ist denn das Spiel damals ausgegangen? Hast du das noch in Erinnerung?
Oh, nicht gut. Nicht gut aber ich war so starstruck von Oliver Kahn, dass das auch nichts ausgemacht
interessant.
Hat.
Ja. Nicht schlecht.
Früher hat er jetzt vorher mal in der Bundesliga gespielt, aber das war noch länger her in der Tat. Ja.
Kommende Woche ist Weihnachten, übernächstes Wochenende. Ist immer ein netter Anlass, wenngleich ja eigentlich jeder Tag einen Anlass dazu bietet, um nochmal speziell soziale Projekte aufzuziehen und irgendwelchen Aktionen auf Themen aufmerksam zu machen. Ist da eurerseits irgendetwas geplant?
Ja, also tatsächlich hatten wir schon eine sehr schöne Aktion gemeinsam mit dem Haus der Familie. Das hat jetzt beim Derby stattgefunden. Die schicken uns Wunschzettel von Kindern, die wir dann eben aufhängen und Menschen können sich eben diese Wunschzettel mitnehmen und dann diese Wünsche erfüllen, das Haus der Familie. Wir schauen natürlich, dass irgendwie auch alle Wünsche am Ende irgendwie erfüllt werden. Das heißt, das ist schon gelaufen und ansonsten haben wir eben noch ein paar Veröffentlichungen vor uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das noch vor Weihnachten hinbekommen. Ich würde es mir sehr wünschen. Beispielsweise haben wir den Gemeinwohlbericht, den wir jetzt über das komplette Jahr eigentlich erarbeitet haben. Der ist soweit fertig. Da gab es eben auch ein Audit. Das ist ein sehr ausführlicher Bericht. Eine Transparenzoffensive irgendwie auch dieses Vereins. Wir haben ganz, ganz viel beschrieben, all die Fragen beantwortet und da würde ich mir sehr wünschen, dass der tatsächlich noch veröffentlicht wird.
Tja, wir haben davon schon gehört und ihr habt da überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Kannst du mal erklären, was da genau untersucht wurde?
sehr gerne. Also die grundsätzlich ist die Gemeinwohlbilanz ein Kriterienkatalog. Das heißt, wir hatten sehr viel Arbeit. Über 30 Mitarbeiterinnen aus sämtlichen Fachbereichen haben daran teilgenommen. Es wurden über 120 Fragen und über 50 Indikatoren in 20 Themenfeldern bearbeitet. Also das war wirklich sehr, sehr aufwendig. Ich glaube, es hat sich aber sehr gelohnt. Diese Themenfelder, die ergeben sich aus unterschiedlichen Berührungsgruppen, wie beispielsweise MitarbeiterInnen, Lieferanten, das gesellschaftliche Umfeld, unsere UnterstützerInnen, unsere Miteigentümer und dann eben Werten. Und die Kreuzung ergibt quasi immer ein Themenfeld. Und dann gibt es ganz viele Fragen zu beantworten und auch Indikatoren. Und das haben wir gemacht. Daraus entstanden ist eben dieser umfassende Bericht. Und dann wird eben der Bericht auditiert von der Gemeinwohlökonomie. Das heißt, AuditorInnen schauen sich den nochmal ganz genau an, prüfen Nachweise, stellen Rückfragen. Sie waren auch bei uns und haben sich das auch mal live alles angeschaut. Und dann haben wir eben entsprechend ein Ergebnis bekommen. Und das Spannende ist, dass es da auch ein Punktesystem gibt. Das heißt, man bewertet sich erstmal selbst und dann bekommt man eben die Gegenbewertung von der Gemeinwohlökonomie. Und wir haben 527 Punkte erreicht von 1000. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Allerdings muss man wissen, dass diese höheren Punktzahlen echt sehr, sehr schwer erreichbar sind, weil die Vision der Gemeinwohlökonomie ist schon sehr, sehr visionär. Also da geht es tatsächlich deutlich über das hinaus, was jetzt gerade, ich sag mal, Realwirtschaft ist. Und deswegen sind wir schon sehr stolz und uns wurde auch bestätigt, dass das für ein Erstaudit tatsächlich überragend ist. Und entsprechend sind wir sehr, sehr froh. Wir hatten ein paar Themen in dem Bericht, die uns auch sehr, sehr begeistert haben. Wir haben zum Beispiel ausführlich darüber gesprochen, was für Kundinnen und UnterstützerInnengruppen eben einen erschwerten Zugang haben zu unseren Produkten und Dienstleistungen, auch wieder Stichwort Barrierefreiheit und was wird getan, dass auch diese in den Genuss der Produkte und Dienstleistungen kommen. Und da sind wir ausführlich drauf eingegangen, was wir tun für alle Menschen, für Menschen mit Gehbehinderung, Sehbehinderung, Hörbehinderung, Menschen mit Suchterkrankungen, auch ein spannendes Thema, Menschen mit einem kleinen Haushaltseinkommen, von Diskriminierung betroffene Menschen oder eben auch soziale Einrichtungen. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. Und natürlich auch immer die spannende Frage bei uns, wie stellen wir als Organisation sicher, dass der Nutzen für unsere KundInnen und UnterstützerInnen vor dem eigenen Umsatzstreben liegt. Das hat uns sehr gefreut, weil das ist eigentlich das, womit wir uns ja unglaublich viel auseinandersetzen und das wirklich mal so im Detail aufzuschreiben und dann demnächst auch zu veröffentlichen, freut mich sehr.
Steht da auch irgendwie was drin, wie ob die Zuschauer mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehr kommen als mit meinem eigenen Auto oder solche Dinge? Also
genau, auch das ist Thema. Ja. Unser CO2-Fußabdruck, den haben wir auch neu berechnet. Der wird auch im Rahmen dessen dann veröffentlicht. Das ist jetzt so, dass Fanmobilität bei uns 2/3 des Fußabdrucks ausmacht. Also wirklich ein gewaltiges Mittel. Nicht Raik, der kommt ja mit dem Fahrrad.
Ja,
der
ist, aus Bergedorf.
Genau, Tag, der ist klimaneutral unterwegs. Aber gerade zu den Spieltagen ist das schon gewaltig. Das macht einiges aus. Genau, das ist natürlich auch Thema dort.
Wobei ihr da deutlich im Vorteil gegenüber anderen Vereinen seid, glaube ich, allein durch die Lage natürlich gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Viele wohnen in der Umgebung, können zu Fuß mit dem Fahrrad kommen.
Genau, aber auch wir haben da echt noch einiges oder haben gemerkt, dass wir da noch Potenziale haben. Beispielsweise haben wir im Rahmen unserer autofreien Spieltage festgestellt, haben wir die Fahrradgarderobe einfach mal erweitert. Wir haben dann festgestellt, dass auch diese erweiterte Fahrradgarderobe komplett genutzt war. Und deswegen haben wir jetzt angestoßen, dass sie eben auch permanent vergrößert wird. Also ich glaube, es gibt immer noch Stellschrauben. Wir können das natürlich nicht komplett beeinflussen, weil das auch viel einfach mit den persönlichen Bedürfnissen und Präferenzen zu tun hat. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder prüfen, was können wir denn tun, das zu verbessern. Ja.
Gibt es denn gerade da im Punkto Nachhaltigkeit über die Topfpflanzen, die jetzt bei der Mitgliederversammlung vergeben werden, anstatt der Schnittblumen hinaus, Felder, in denen ihr große Potenziale habt, die jetzt wirklich konkret demnächst angegangen werden sollen?
Oh ja, also wir haben, natürlich kümmern wir uns enorm um das Thema Dekarbonisierung und Klima generell. Also wir haben da eigentlich so zwei Hebel. Das eine ist, dass wir natürlich für uns schauen müssen, wie können wir unsere CO2-Emissionen reduzieren. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch diesen großen Hebel der Reichweite. Das heißt, wir wollen in Zukunft eben auch noch mehr über Klimagerechtigkeit sprechen, also die Verknüpfung des Klimathemas mit eben auch sozialer Gerechtigkeit. Da sind wir in Überlegungen dazu, ja wirklich verschiedene Sensibilisierungsaktionen und irgendwie Kommunikation darum zu machen, vielleicht auch durch spezielle Spieltage oder Ähnliches. Und was unsere eigene Dekarbonisierung angeht, da sind wir eben auch dabei, also längst darüber hinaus nur Daten zu erfassen, sondern es gibt da so ein paar spannende Projekte von Photovoltaikanlage bis hin zu einem Nahwärmefestnetz, natürlich LED-Umrüstung und sowas, wo wir ein großes Potenzial drin sehen, tatsächlich so doll, dass wir gerade überlegen, unser Klimaziel noch ambitionierter zu machen, weil wir merken, da haben wir wirklich irgendwie Wirkung und Möglichkeiten.
Die DFL fordert ja so einen Bericht darüber, wie man das macht. Habt ihr den eigentlich schon erstellt und abgegeben? Wir hörten neulich vom HSV, der den sehr prominent sozusagen auch dann veröffentlicht und sich selbst gelobt dafür.
Ja, die DFL-Kriterien sind ja seit diesem Jahr verpflichtend oder gibt es eben diese Nachhaltigkeitskriterien, die ergänzt wurden zum normalen Lizenzierungskatalog. Den haben wir natürlich auch beantwortet. In der nächsten Saison gibt es neue Kriterien, also die wurden jetzt nochmal überarbeitet. Da ging es insbesondere darum, dass man die Wesentlichkeit schärft. Also der erste Kriterienkatalog war sehr umfassend und sehr, sehr breit. Und jetzt wurde da nochmal mehr Fokus drauf gelegt. Dafür sind die Kriterien, glaube ich, die fokussieren sich so auf das Wesentliche, wo wir wirklich Wirkung haben. Und passen entsprechend auch besser so zu den Vereinsrealitäten, die es eben gibt, weil also gerade wir als FC St. Pauli müssen uns sehr, sehr gut überlegen, wo stecken wir unsere begrenzten zeitlichen und monetären Ressourcen denn wirklich rein. Und das sollen eben Bereiche sein, wo es wirklich um was geht, was wirklich wesentlich ist. Und da ist unser Anspruch, voranzugehen. Aber so quasi diese komplette Breite irgendwie und gerade irgendwelche Sachen für die Schubladen zu produzieren oder so, dafür haben wir wirklich weder Zeit noch Geld noch Geduld.
Nun ist es so, dass wir, Robert und ich, ja gelegentlich auch nicht nur bei Spielen im Stadion sind, sondern auch zu den üblichen Pressekonferenzen vor den Spielen. Und dann sehen wir, dass dieser wunderschöne Rasen auch gern ordentlich beleuchtet wird, gerade in dieser Jahreszeit. Wie passt das zusammen? Das kostet natürlich auch nicht ganz wenig Strom.
Absolut. Also wir haben ein bestehendes Geschäft, das erfordert Ressourcen und unsere Aufgabe ist eben die Bedürfnisse, die wir haben, zum Beispiel eben einen guten Rasen, der sogar Platz 1 gewonnen hat. Also da sind wir schon mal, da sind wir auch ganz oben mit dabei, eben zu schauen, wie passen eben die Bedürfnisse, die der Profisport hat, eben zu gewissen Nachhaltigkeitsthemen. Und da versuchen wir natürlich zu optimieren. Das heißt, wir gucken, wie können wir einen schönen Rasen haben und gleichzeitig aber so effizient wie möglich unterwegs sein. Und da unterhalten wir uns über ganz viele verschiedene Möglichkeiten irgendwie von LED, aber auch anderen Effizienzmaßnahmen, die man da treffen kann. Also es ist, ich finde immer, es ist immer das Ringen um die beste Lösung, es ist immer das Abwägen, ne? Wie können wir Bedürfnisse irgendwie mit Nachhaltigkeit zusammenbringen. Aber es ist wirklich toll zu sehen, dass es da eben auch immer mehr Lösungen gibt, genau das auch gewinnbringend zusammenzubringen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass über diese Beleuchtung, über diesen schönen Rasen, über diesen Fußball wir eben an sich einen unglaublichen gesellschaftlichen Nutzen haben. Auch etwas, was im Übrigen bei der Gemeinwohlbilanz sehr schön rausgekommen ist. Da wurde auch gefragt nach, was ist denn eigentlich der Nutzen? Also geht es bei den gesellschaftlichen Angeboten, die ihr habt, um Grundbedürfnisse oder geht es um Status? Und wir konnten das eben beantworten, dass wir quasi 70% unserer Erlöse tatsächlich mit also zu Grundbedürfnissen fließen. Und das genau freut uns natürlich sehr.
Grundbedürfnis der Freude am Fußball oder was ist?
Unter anderem, genau. Es ist sowas wie Gesundheit, Wohlbefinden, Schutz, Sicherheit, Zuneigung, Liebe. Mhm. Auch das sind Grundbedürfnisse. Verstehen, Einfühlen, Teilnehmen, Geborgenheit, Muße, Erholung, kreatives Schaffen, also auch Teilhabe, was ja auch beim FC St. Pauli extrem gut funktioniert. Identität und Sinn. was finde ich auch ein tolles Grundbedürfnis ist, irgendwie adaptierbar eben auf diesen Verein und Freiheit und Autonomie. Das sind die Grundbedürfnisse und damit haben natürlich die unterschiedlichen Sachen, die wir so anbieten, einfach viel zu tun.
Ja, schwer beeindruckt, dass du gerade alle Grundbedürfnisse so aus dem Kopf ablesen konntest.
Ich habe sehr viel Zeit mit der Gemeinwohlbilanz verbracht, ja.
Das merkt man. Ein anderes Beispiel ist ja auch die Anreise der Profimannschaft zu Auswärtsspielen, die eben gerade wenn es in den Süden geht, wenn es unter der Woche ist, mitunter mit dem Flugzeug vermutlich folgen muss, ja, weil es gar nicht anders geht. Aber wie du eben meintest, dann trotz allem wird dadurch wieder ein gewisses Gut erwirtschaftet, wenn die Mannschaft gut spielt, hat man mehr Einfluss, auch die gesellschaftlichen Botschaften anzubringen.
Genau, also ganz wichtig für uns, wir wollen erfolgreich sein, weil über diesen Erfolg kommt eben auch die Reichweite. Und ich glaube, das, was wir zu bieten haben, ist ein anderer Fußball, mehr als Fußball. Und das können wir eben am besten vermitteln, wenn wir eben auch erfolgreich sind und viele Menschen uns sehen und sich mit uns verbinden und irgendwie Lust auf diesen Verein haben.
Ein weiteres Thema, das auch bei der Mitgliederversammlung 2022 schon zur Sprache gekommen war, ist die Suchtprävention, maßgeblich vorangetrieben von den braun-weißen Kaffeetrinkern.
Weißbraun.
Weißbraun, so rum, genau, weiß, genau. Gibt es da Neuigkeiten dazu?
Allerdings, wie du schon gesagt hast, gab es eben den Beschluss im letzten Jahr. Es ist ja im Mai 22 der erste alkoholfreie Getränkestand eröffnet worden an der Gegengrade, eben auch maßgeblich getrieben durch die weißbraunen KaffeetrinkerInnen, die halt gesagt haben, wir wollen eine Alternative schaffen zu eben dem, was es sonst gibt. Bier und Fußball hat ja auch eine unheimliche Nähe irgendwie, die durch Werbung und Inszenierung vor allem eben getrieben, erarbeitet wurde irgendwie in den letzten Jahren. Und haben dann eben den Antrag gestellt im letzten Jahr und mich hat das von Anfang an total begeistert. Also diese Arbeit des Fanclubs, also auch ein Fanclub, der sich massiv einsetzt für Barrierefreiheit, für Inklusion. Die machen eben auch so tolle Sachen, dass sie Menschen mit Suchterkrankung eben mitnehmen ins Stadion, also, wenn die das wünschen, und die begleiten und unterstützen, eben wieder in diesen Spieltagsgenuss zu kommen, dem sie sich vielleicht nicht stellen wollen, weil sie einfach Angst haben, dass in dieser sehr triggerreichen Umgebung des Stadions sie eben irgendwie einen Rückfall erleiden könnten. Und das machen die wirklich großartig und setzen sich sehr dafür ein. Und wir haben dann jetzt im Sommer angefangen mit dem Fanclub und auch externen SuchtexpertInnen an einem Suchtpräventionskonzept zu arbeiten. Die schöne Vision dieses Suchtpräventionskonzept ist es eben, dass Fußballemotionen beim FC St. Pauli auch ohne Suchtmittelkonsum möglich sind. Und das finde ich wirklich großartig. Ich finde, das trifft es ziemlich auf den Punkt, dieses Thema. Wir wollen Alternativen schaffen. Das ist auch ein Handlungsfeld, das im Rahmen des Präventionskonzept erarbeitet wurde, also beispielsweise spannende alkoholfreie Getränkeoptionen, dass es nicht halt immer irgendwie so, dass das irgendwie weniger coole Genussmittel ist, sondern was wirklich Gutes, was vielleicht auch FC St. Pauli spezifisch ist, was ein Kollege hat das, glaube ich, so schön gesagt, woran man sich irgendwie gewöhnt, worauf sich die Kinder freuen, ne? Also weshalb die Kinder irgendwie auch ins Stadion gehen wollen, weil da bekommen sie immer dieses eine Getränk. Also über sowas denken wir nach, aber auch, wenn wir beispielsweise geführte Auswärtsfahrten machen, also über den Fanladen, dass wir auch da ganz gezielt Alternativen anbringen. Das ist ein Handlungsfeld. Ein zweites Handlungsfeld ist Aufklären und Sensibilisieren. Wir wollen Austauschformate schaffen, also gerade vielleicht auch eher Richtung Jugend und Kinder und eben auch den unseren Fans, vielleicht auch die Erfahrungen gemacht haben mit Suchterkrankungen. Wir machen uns Gedanken zu Kampagnen, also inklusive auch Testimonials. Wir haben ja mit den Sportlern, also sowohl den Profisportlern, aber auch im Amateurbereich haben wir ja wirklich tolle Menschen, die eben das Thema auch besetzen können und darüber sprechen können. Wir wollen spezielle Awareness bei Schlüsselpositionen schaffen, wie beispielsweise den Jugendwerten, dass wir die irgendwie speziell nochmal aufklären, weil gerade in dieser Altersgruppe ist Suchtprävention eben ein extrem wichtiges Thema und da kann man eben ganz, ganz viel schon wirken. Und ein drittes Handlungsfeld ist es eben, suchtrisikofreie arme Räume zu schaffen. Da sprechen wir natürlich über Werbung. Mhm. Wir sprechen über die Partner, die wir auswählen. Und eben auch über diese alkoholfreie Getränkestände. Davon wird es einen zweiten geben auf der Haupttribüne, voraussichtlich dann zur nächsten Saison.
Was wäre das für ein Getränk, was du angesprochen hast?
Das will ich nicht spoilern.
Können wir gespannt drauf sein.
Es gibt auch tatsächlich unterschiedliche Optionen, aber ich möchte nicht den nächsten Pommes-Mythos hier.
Oha, ja. Emotionales Thema.
Ja, genau.
Vielleicht mal zu dir persönlich. Kannst du dir ein Spiel, beispielsweise jetzt Sonntag gegen SVW in Wiesbaden, suchtmittelfrei entspannt anschauen mit einem Glas Leitungswasser oder bist du zu nervös?
Suchtmittelfrei ja, entspannt auf keinen Fall. Aber tatsächlich genau deswegen fällt es mir schwer, irgendwie zum Alkohol zu greifen bei Spielen, weil die Anspannung da tatsächlich so groß ist. Das passt für mich nicht zusammen, aber ich weiß, dass es für viele Menschen eher andersrum ist, ja.
Und welche Emotionen wirst du dann nach dem Spiel haben? Freude oder Enttäuschung?
Große Freude.
Warum?
Weil wir gewinnen werden.
Also Herbstmeister FC St. Pauli.
Davon gehe ich aus.
Boah, hätte was. Gehst du mit, Carsten?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt fürs letzte Spiel nochmal alle Reserven, die da sind, und die Mannschaft ist ja konditionsstark, zusammennehmen wird und seinem Publikum nochmal als im letzten Spiel des Jahres nochmal einen Sieg bescheren wird.
Da gehe ich mit. Ich sage jetzt mal, lehne ich mich mal sehr aus dem Fenster, nachdem ich mein 3-0-Tipp gegen den HSV schiefgegangen ist, sage ich diesmal wenigstens 3-0 gegen Wiesbaden. Und ja, werden wir sehen. Und ihr, liebe Hörer, werdet es auch womöglich sehen, hören oder zumindest im Abendblatt davon lesen. Franziska, du wirst es live im Stadion sehen, gehe ich von aus. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Ja, danke euch. Danke, dass ich über die Themen sprechen kann.
Ja, war auch sehr, sehr spannend. Also da profitieren ja, glaube ich, alle davon. Und an die Welt da draußen auch vielen, vielen Dank für das Zuhören in diesem Jahr. Wem es gefallen hat, der darf den Kanal auch gern abonnieren bei den üblichen Podcast-Portalen. Und ich wünsche schon mal gemeinsam mit Carsten und auch dem Kollegen Andreas Hart, der heute nicht dabei ist, frohe Weihnachten, eine schöne Adventszeit noch, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im kommenden Jahr vor dem Rückrundenauftakt am 20. Januar 2024 dann gegen den 1. FC Kaiserslautern.
Ja, frohe Weihnachten und tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.